oder Liebe. Der Stimm-Sinn-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Podcast-Folge von Twang oder Liebe und ich bin endlich draußen unterwegs. Ich habe es die ganze Woche noch nicht geschafft, rauszugehen. Und ich merke, wie gut mir das gerade tut. Der Wind pustet mir um die Ohren. Hier am Wegrand wächst allerhand Kraut, das man auch essen kann oder auch nicht, wie man mag. Auf jeden Fall, der Himmel ist blau mit weißen Wölkchen. Ich bin happy und ich will mit dir heute sprechen darüber, wie wir eigentlich beim Musikmachen miteinander umgehen. Und das ist ein Thema, was mich immer mal wieder beschäftigt. Natürlich in meiner Arbeit, weil ich mich bei Stimmsinn sehr dafür einsetze, dass wir wertschätzend, ermutigend, respektvoll miteinander umgehen. Und so ganz konkret aufs Tablett gekommen ist dieses Thema für mich am letzten Wochenende. Da bin ich nämlich mitgefahren mit dem Orchester, mit dem Blasorchester meines Sohnes. Das sind so 15 Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Die haben so ein Probenwochenende gemacht und ich bin als Begleitung mitgefahren und habe auch mit der Posaune ein bisschen mitgespielt, weil das denen ja auch manchmal hilft, wenn einer schon Bescheid weiß und die anderen noch nicht. Und das, was ich dort erlebt habe, hat mich nochmal wachgerüttelt, wie die Realität beim Musikmachen, beim Musiklernen in den Orchestern, in der Musikschule und in den Chören oft aussieht. Und das hat mich sehr bestürzt und hat mich auch nochmal ermutigt, mit meinen Ideen einfach noch mehr rauszugehen in die Welt, weil ich glaube, dass die Welt das dringend braucht. Und worum geht es eigentlich? Ja, es geht darum, dass jetzt in diesem Orchester, was ein ganz normales, durchschnittliches Musikorchester ist, mit einem relativ engagierten Musikschulleiter, der selber Trompeter ist, dass dort sehr ruppig oft für meinen Geschmack miteinander umgegangen wird. Die Kinder werden weder gedemütigt noch irgendwie beschimpft oder irgendwas, aber es herrscht eine Arbeitskultur, die nicht in erster Linie auf Ermutigung basiert, nicht in der Idee, wir sitzen alle in einem Boot und wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir gemeinsam was erarbeiten, sondern guck hier in die Noten, mach's richtig. Und das fand ich zwischendurch wirklich grenzwertig. Ja. Da ist zum Beispiel, also es ist ein Blasorchester und ein Schlagzeuger, der ist glaube ich so 13, 14 Jahre alt, einem Schlagzeuger, anstatt zu sagen, hey, was spielst du da eigentlich? Lass uns da gerade nochmal genau hingucken, zu sagen, warum spielst du eigentlich nicht das, was da steht? Und nicht, nachdem er es 8-mal gesagt und geübt und probiert hat und klar ist, der macht einfach irgendwie nur Quatsch, sondern gleich beim ersten Mal, warum spielst du eigentlich nicht das, was da steht? Und es war so offensichtlich, jedenfalls aus meiner Perspektive, ich habe direkt neben dem Schlagzeuger gesessen, dass der das einfach noch nicht kann. Dass der das, was er sieht, nicht sofort 1:1 auf sein Instrument übersetzen kann. Sowohl, weil ihm die musikalische Vorstellungsfähigkeit fehlt, als auch, weil es wirklich an körperlicher Koordination fehlt. Und da muss man als Orchesterleiter, muss man einen Blick für haben. Ich finde, das ist absolut Pflicht. Ja, und auch die anderen Kinder. Ja, da war ein Kind, das hat gesagt, ich habe Halsschmerzen, mit dem Trompeten geht es gerade nicht so gut. Da war kein, hey, mach mal eine kurze Pause, trink vielleicht mal einen Schluck Wasser, vielleicht wird es dann besser oder hier hast du was zum Lutschen, sondern Hals hat mit dem Trompeten überhaupt nichts zu tun. Ja, und das war so eine Aneinanderreihung, so eine Häufung von kleinen Dingen, die für mich wirklich sehr schmerzhaft waren. Und ich meine, wie oft erleben wir das auch in der Arbeit mit Erwachsenen, in Chören? Nee, Bässe, sorry, guck da nochmal richtig hin. Ja? Ohne denen was an die Hand zu geben, wie sie sich das erarbeiten können. Ja, und ich verstehe jeden Chorleiter, der jede Woche wieder bei Null anfängt, weil die Hälfte der Leute immer nur zur Hälfte der Proben kommt. Verstehe ich absolut, dass einem da auch mal der Geduldsfaden platzt. Aber das ist eine grundsätzliche Einstellung, eine grundsätzliche Frage, wie sehe ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Worum geht's eigentlich? Geht's darum, dass die funktionieren, damit die gleichzeitig am Ende des Stückes ankommen und es irgendwie halbwegs durchgespielt haben? Oder geht's eigentlich ums Musikmachen, ums gemeinsame Musikmachen? Und was da für ein Arbeitsklima herrscht, das ist entscheidend. Ja, mein Sohn ist im Moment sehr auf Krawall mit der Schule, wegen der ganzen Ansprüche und so weiter. Mein Sohn ist eher ein bisschen ein zart beseiteter junger Mann, der ist knapp 12, ja. Und der kann das gar nicht ab, wenn da so ein Druck herrscht. Und für den ist es dann nicht an so einem Probenwochenende, hey, wir machen 10 Stunden zusammen Musik und es entfaltet sich, es wird immer besser und am Ende kommt coole Musik dabei raus, sondern, boah Mama, wie viele Stunden müssen wir jetzt noch proben? Und das liegt nicht daran, dass ich den zwinge zum Orchester oder zur Trompete, sondern weil da dieses Arbeitsklima ist, weil da so ein hoher Druck ist. Und ich meine, das ist ja das Falscheste vom Falschesten, was man sich vorstellen kann. Und wie viele Leute, ich habe damit jetzt auch in der letzten Woche ein bisschen in meinen Kursen und so, habe das immer wieder erzählt, wie viele Leute erzählen genau das, ja, dass ihre Kinder, ihre Nichten, ihre Nachbarn, was auch immer, Kinder aufgrund des hohen Drucks und aufgrund der Atmosphäre, dass es einfach keinen Spaß macht, ihre Instrumente ein für alle Mal in die Ecke geschmissen haben. Und beim Singen nicht anders. Beim Singen kommt noch dazu, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, wir sind unter Druck mit unserer Stimme, dass wir auch uns selbst beschämt fühlen. Noch doller als bei einem Instrument. Weil wenn ich nicht hoch genug singen kann, dann tauge ich nicht. Und so weiter. Und ich habe wirklich da gesessen in diesen Proben und habe gedacht, was kann man da eigentlich machen? Wie kann man das verändern? Und einerseits geht es natürlich um Probenmethodik. Ja, wie probe ich? Aber es geht auch darum, einen Rahmen zu schaffen, der sich für alle sicher und spielerisch und lustvoll anfühlt. Und da sind wir wieder beim Nervensystem. Ja? Und das ist wirklich sowas, wo ich denke, das müsste doch jeder Musiklehrer, jeder Lehrer überhaupt, müsste darüber Bescheid wissen. Wenn wir in Not geraten, können wir uns nicht verbinden mit anderen. Nicht mit der Musik, nicht mit dem Instrument, nicht mit den Stimmen. Wir können nicht gemeinsam etwas erschaffen. Wenn wir in Not geraten, vereinzeln wir uns. Und selbst wenn dann unter Druck möglicherweise bei dem 12-jährigen Klarinettisten doch dann die richtigen Töne rauskommen, wenn man ihm sagt, du musst lauter spielen, sonst wird das nix, führt das nicht zum gemeinsamen Musizieren, sondern führt das dazu, dass jeder für sich in so einer Art Kampf- und Überlebensmodus ist. Und das finde ich nicht nur traurig, sondern tragisch, absolut tragisch. Weil warum machen wir denn Musik? Warum fangen Kinder an, ein Instrument zu spielen? Warum möchten wir, dass unsere Kinder in Orchestern spielen? Ich auf jeden Fall möchte, dass mein Kind Musik erlebt. Nicht nur hört, sondern erlebt. Sich verbindet mit anderen, sich gut aufgehoben fühlt. Und deswegen gehen wir in Chöre. Ja, wie viele Menschen hören auf, in Chören zu singen oder nehmen das einfach als normal hin, weil sie nie was anderes erlebt haben. Und es ist jede Woche da Druck. Die Menschen gehen da hin und haben Angst, ihren Text nicht zu können und so weiter. Und ich bin sicher die Letzte, die sagt, hey Leute, ihr müsst euch auch mal ein bisschen, ne? Ihr müsst euch involvieren. Ja? Ich bin nicht jemand, der sagt, hey, ihr geht da hin in die Chorprobe und ihr lasst euch bedienen. Und das ist einfach nur ein nettes Beisammensein. So bin ich überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht meine Meinung. Aber wie schaffe ich es, dass die Menschen sich involvieren? Wie schaffe ich es, dass der 13-jährige Schlagzeuger seine Stöcke in die Hand nimmt, auch unter der Woche? Wie schaffe ich das? Das schaffe ich nicht, indem ich dem sage, du kannst es nicht. Und dieses Wissen, ja, ums Nervensystem, wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, dass die Kinder, dass die Menschen, die zusammen musizieren wollen, sich sicher fühlen und dass die in einen fröhlichen, spielerischen Ausprobiermodus kommen, weil nur dadurch entsteht Musik. Und ich meine, warum spielen Menschen in Orchestern? Ja, nicht um irgendwie halbwegs durchzukommen, sich an den Noten entlang zu buchstabieren und dann am Ende zu wissen, ah ja, wir sind alle gleichzeitig rausgekommen. Deswegen machen wir doch nicht Musik. Deswegen singen wir nicht im Chor. Wir machen Musik und singen im Chor, um gemeinsam Klang zu erleben, um Rhythmus zu erleben, um uns zu verbinden, um eine Welt zu schaffen. Und das können wir nur, wenn wir nicht im Notmodus sind. Und da ist es absolut in der Verantwortung des Ensembleleiters oder der Ensembleleiterin, eine Atmosphäre zu schaffen, die das ermöglicht. Und deswegen braucht der Ensembleleiter, braucht die Ensembleleiterin ein gewisses Wissen über das autonome Nervensystem. Wenn Menschen gestresst aus ihrem Arbeitsalltag in die Chorprobe kommen, muss ich als Chorleiter wissen, wie kann ich die aus ihrem Notmodus rausbringen? Wie kann ich denen Erleichterung verschaffen, dass die nicht mehr im Überlebensmodus singen müssen? Ich meine, da habe ich ja schon in so vielen Podcast-Folgen drüber gesprochen, dass wir, wenn wir im Überlebensmodus sind, dass einfach auch das Instrument gar nicht mehr richtig funktionieren kann. Aber das ist ein Aspekt, den lasse ich jetzt mal beiseite, weil das Wichtige ist mir eigentlich die Frage, worum geht's eigentlich? Wenn es um die Freude und ums Verbinden geht, dann muss ich als Chorleiterin eine Atmosphäre schaffen, die das ermöglicht. Und dafür muss ich kapieren, dass ich da Menschen vor mir habe. Und egal, ob die 9 Jahre alt oder 90 sind, diese Menschen haben alle eine gewisse Leidenschaft und Begeisterung, aber die haben auch ihre Blockaden, ihre Ängste, ihre Hindernisse. Und damit muss ich umgehen. Und meine Aufgabe ist es, diese Menschen wirklich zu sehen. Und der eine braucht vielleicht einen Tritt in den Hintern, damit er endlich mal übt. Und der andere braucht aber eine Ermutigung. Er braucht eine ständige Bestätigung und Bestärkung auch. Und ich arbeite ja viel mit Improvisation und so weiter. Und da kommt man einfach mit sehr rudimentären musikalischem Material, sage ich jetzt mal, sehr schnell ins Musizieren. Und was ich so wichtig finde, ist, dass wir erst ein Gespür dafür bekommen, was Musik eigentlich ist, wenn wir das mal erlebt haben. Und dafür braucht es diese Verbindung. Dafür braucht es das Gefühl, hey, der Chorleiter sieht mich. Der Chorleiter möchte, dass ich mein Bestes gebe. Der ist auf meiner Seite. Der ist nicht mein Gegner. Und ich lebe ja so in meiner Stimmsinn-Bubble, ja, und da ist das einfach so. Das ist eingebaut in diese Arbeit. Aber wenn ich in die Musikschulen gucke, und da war dieses Wochenende jetzt echt nochmal für mich eine ganz schöne Aufwachkur, sage ich mal, ja, dann ist das oft noch so, dass wir nicht das Gefühl haben, der Lehrer ist auf meiner Seite. Und ich meine, von der Schule gar nicht zu reden, ja. Für die meisten Schüler ist das Gefühl, der Lehrer ist auf der anderen Seite. Und das ist so schade. Das ist so schade. Und das Lernen an sich und das Erlebnis des Musizierens würde sich so sehr wandeln, wenn wir wüssten, ich werde da gesehen und der Mensch, der hier sozusagen den Taktstock in der Hand hat, der will mir helfen. Der möchte uns alle zusammenbringen und es geht nicht darum, den und seine Ansprüche zu bedienen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr zuhört und die ihr Ensembleleiter seid, die ihr Chorleiter seid, die ihr Musiklehrer seid, dass ihr euch das sehr, sehr, sehr zu Herzen nehmt. Dass es darum geht, dass ihr den Raum schafft, in dem die Menschen zu ihren Bestleistungen kommen können. Indem die Menschen, die dort sind, gemeinsam etwas erschaffen können, was mehr ist als die Summe der einzelnen richtigen Töne. Und das geht nur, wenn wir kapieren, was der Unterschied ist zwischen ich bin im Überlebensmodus, ich kämpfe um jeden richtigen Ton, ich kämpfe darum, dass ich mitkomme, dass ich hinterherkomme mit dem Dirigat und was weiß ich. Ich kämpfe darum, dass, wenn ich Schlagzeuger bin, meine Arme und meine Beine das Richtige zur richtigen Zeit tun. Oder ich kann von dem musikalischen Flow was erleben, was mir erlaubt, so loszulassen innerlich, dass möglicherweise meine Arme und meine Beine viel besser funktionieren, als wenn ich darüber nachdenke. Und das erlebe ich ja sehr, sehr, sehr oft in meinen Kursen, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ah, ich kann nicht improvisieren. Und dann machen wir ganz, ganz, ganz einfache Dinge. Singen kleinen Zweizeiler, Vierzeiler. Und ich sage nur, hey, und jeder kann machen, was er will. Und dann singen die 37 Mal den kleinen Vierzeiler und irgendwann kommt plötzlich ein Schlenker rein, den sie sich vorher nicht getraut haben. Weil natürlich möchten wir, dass Menschen wachsen. Aber wenn wir aus der Nervensystemperspektive schauen, brauchen wir eine gewisse Sicherheit. Und die Sicherheit muss so stabil sein, dass wir uns trauen können, dann sozusagen an die Kante, an die Grenze dieser Sicherheit zu gehen und auch mal ein Risiko einzugehen. Weil wir wissen, wenn ich scheitere, bin ich getragen vom Ganzen. Und wenn ich mit Stimmsinn mit Menschen intensiver arbeite, entsteht dieser gegenseitige Respekt und dieses Miteinander. Entsteht von alleine. Und das ist eigentlich das, was ich auch euch Ensembleleitern und Ensembleleiterinnen mitgeben möchte. Das entsteht, wenn wir den Menschen erlauben, bei sich zu sein. Wenn wir den Menschen den Druck nehmen, etwas erreichen zu müssen. Das entsteht, wenn unsere Nervensysteme wissen, hier ist safe. Und das passiert zum Beispiel durch Körperarbeit. Ich hätte zum Beispiel bei diesem Orchester ganz einfach immer wieder die Kinder Instrumente weglegen. Wir gucken uns den Rhythmus an. Wir gucken, wie das über Body Percussion zu begreifen ist, was da rhythmisch passiert. Wie die Stimmen ineinander greifen. Und zwar nicht mit, hey, du machst es falsch, sondern, oh, guck mal, der macht das und der macht das. Kannst du das hören? Kannst du das wahrnehmen? Dass da Verbindung entsteht. Weil was sonst passiert, ist ein Orchester, ja, wo jeder einfach seine Töne vom Blatt abbuchstabiert. Und wenn am Ende alle gleichzeitig rauskommen, ist es ein Erfolg. Aber das ist Bullshit. Dafür machen wir nicht Musik. Und das hat mich einfach so bekümmert, weil ich weiß, wie einfach es ist, diesen sicheren Raum zu schaffen. Weil es nicht viel braucht. Es braucht vom Chorleiter oder von der Ensembleleiterin Vertrauen darin, dass viele Dinge sich selbst organisieren. Ja, das muss man üben. Aber es wird insgesamt viel leichter, weil dieser Druck, wenn man den Kindern und den Jugendlichen oder den Chormitgliedern mal das den Boden bereitet hat, dass sie das glauben können, dass wir jetzt nicht mehr, dass es nicht mehr darum geht, zu kämpfen, nicht mehr darum geht, die richtigen Töne sich zu erarbeiten, sondern dass es darum geht, was zu erleben, dann entsteht einfach was ganz anderes. Und wenn die das mal begriffen haben, dann passiert intrinsische Motivation. Dann entsteht ein Gefühl von, ah, ich probiere das nochmal zu Hause aus. Und es ist ein bisschen wie in einer toxischen Beziehung, ja? Wenn du so aufgewachsen bist, musikalisch zivilisiert bist, immer mit Druck und mit richtig machen, ja? Erstmal ist es sehr, sehr, sehr schwierig, überhaupt den Gedanken zu erlauben, dass es anders sein könnte. Und ich finde es einfach fatal, wenn Kinder schon ab der 4. Klasse, wenn sie in so einem Orchester spielen, so das mit dem Musikmachen verknüpfen. Diesen Druck, dieses Richtigmachen. Weil ich meine, wie viele Leute kommen zu mir mit einer wirklich einer großen Angst, nicht die Töne zu treffen? Oder Leute, die die Töne treffen, weil sie vielleicht Profis sind oder Semiprofis, erfahrene Sänger sind, mit so einer großen Angst, mal die eingefahrenen Bahnen zu verlassen. Und das ist genau, wenn sie in solchen Strukturen sich viel aufgehalten haben. Wenn immer sozusagen das Richtigmachen wichtiger war, als das sich verbinden. Und ich möchte, dass das anders wird. Ich möchte, dass wir anders miteinander umgehen beim Musizieren. Ich möchte, dass wir anders uns verbinden beim Musikmachen, weil wir sonst das Potenzial von Musik verschenken. Und ich mache auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge dazu, wie das gehen kann, ja, beziehungsweise, dass wir immer denken, es ist entweder alles heiti-teiti und wir machen zusammen Musik und es ist nur oberflächlich und alle singen schief und sind glücklich. Oder auf der anderen Seite, es ist präzise, es ist sauber, es ist fehlerfrei. Ja? Wir denken, da ist keine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen. Aber dafür nehme ich mir nochmal für eine andere Podcast-Folge wirklich Zeit, da auch nochmal meine Perspektive zu beleuchten. Und ich hoffe, du kannst aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, wie wichtig es ist, dass wir die Menschen wirklich sehen. Und wenn du in einem Chor singst, wo das nicht so ist, überleg gut, ob das dein Platz ist. Weil es ist ja auch so, dass die Strukturen existieren, weil wir uns immer wieder reinbegeben. Neulich sagte eine Schülerin zu mir, die in einer Band, in so einer Musikschulband singt, Sängerin, also es gibt zwei Sänger und dann gibt es Rhythmusgruppe. Und die sagte, dass ihr Bandleader da von der Musikschule so oft so Sprüche sagt wie, jetzt gib mal ein bisschen mehr Gas, du machst hier immer nur so mi, mi, mi. Als Sänger, ja. Warum? Ich bin fassungslos, wenn ich sowas höre. Ich bin fassungslos. Und die hat gesagt, sie hat es angesprochen. Sie hat es angesprochen und hat gesagt, ey du, das macht es mir nicht leichter, das macht es mir schwerer. Weil ich mich dann auch noch schäme für das, wie meine Stimme ist. Was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich mehr zu trauen? Und anstatt, dass der Chorleiter oder in diesem Fall der Bandleader sagt, hey, ich habe das Gefühl, die Stimme kommt irgendwie noch nicht so richtig raus. Was könnte dich unterstützen? Oder probier doch mal das und das. Vielleicht unterstützt dich das, dass du dich ein bisschen mehr trauen kannst. Das sind Nuancen. Nuancen, die in den Worten und in der inneren Haltung liegen. In der inneren Haltung, ob ich als Lehrer dich unterstütze, dass du das kannst oder und dass du Freude hast daran, ja, oder ob du dafür da bist, das zu bedienen, was ich mir vorgestellt habe. Weil darum geht's nicht. Darum geht's nicht beim Musikmachen. Darum geht's nicht. Und wir müssen das verändern. Und wenn das in Chören so ist, Leute, dann sprecht das an. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Chorleiter und Ensembleleiter, die wissen darum nicht und die haben auch kein Handwerkszeug. Die wissen nicht, wie es anders geht. Ja, so wie der Orchesterleiter von meinem Sohn. Da habe ich mit meinem Sohn ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, dem hat einfach keiner gezeigt, wie das ist, wenn man anders miteinander umgeht, wenn man das nicht mit Druck macht. Ne? Dann habe ich gesagt, möglicherweise hat der es als Kind, und dann sagte mein Sohn, nicht so gut gehabt, glaube ich. Ja, und das ist immer die Frage, in welcher Spur laufen wir? Welche Spur verfolgen wir? Und wie ist unsere Prägung? Natürlich, und wir können nicht einfach alle Prägungen sofort auflösen. Verstehe ich absolut. Aber wir können ein Bewusstsein dafür schaffen. Wir können ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen in Not anders funktionieren als in Sicherheit. Und wir können uns entscheiden, warum bin ich hier? Warum bin ich in diesem Chor? Warum bin ich in diesem Orchester? Worum geht's eigentlich? Und ich finde, das sind Themen, über die kann man auch wirklich sprechen. Und habe ich vorhin schon gesagt, ja, ich bin niemand, der sagt, hey, wir gehen einfach nur zusammen so ein bisschen tüdelülüt und machen ein bisschen nett hier und da. Da bin ich nicht. Ja? Ich will, dass Menschen sich involvieren, weil ich will, dass Leute an ihr Potenzial rankommen. Und das schließt sich nicht aus. Das schließt sich nicht aus. alleine das Wissen darum, dass Menschen zum sich verbinden einen sicheren Raum brauchen. Dass unser Nervensystem, wenn es im Notmodus, im Kampf- oder Fluchtmodus ist, und das ist auch, wenn wir in Angst sind, wenn wir Angst haben, beschämt zu werden, Angst, es nicht richtig zu machen, Angst, nicht zu genügen, dann sind wir im Notmodus. Und dann können wir nicht in Kontakt gehen. Und Kontakt ist die Basis vom Musikmachen. Kontakt ist die Basis vom Musikmachen. Und ich habe im Moment noch keinen Kurs, wo es darum wirklich explizit geht. Würde ich dir super gerne jetzt irgendwie anbieten, wo du das lernen kannst, ja, wo du noch mehr über das Nervensystem lernen kannst und so weiter. Aber in allen Kursen, die ich mache, schwingt das mit. Und alles, was ich mache bei Stimmsinn, auch wenn es explizit nicht sozusagen immer den Bogen dahin schlägt, führt dazu, dass wir verbindungsfähiger werden, dass wir resonanzfähiger werden, dass wir weniger in Not sind, wenn wir singen. Ob das die Sinne sind, mein kleiner Kurs über Stimme küsst Sinne. Wenn wir ins Wahrnehmen kommen, wenn wir aus dem Tun und Machen rauskommen, wenn wir ins Erleben kommen, kommen wir mehr in unsere Resonanzfähigkeit, kommen wir mehr in unsere Verbindungsfähigkeit, kommen wir raus aus unserer Not. Wenn Musiklehrer das wissen, dann können wir ganz einfach die Aufmerksamkeit der Menschen anderswohin lenken. Wenn es nicht mehr darum geht, die richtigen Finger zur richtigen Zeit zu drücken, sondern ins Wahrnehmen zu kommen, verändert sich das Spiel. Und ja, manchmal müssen wir dann erstmal die Schwierigkeitsstufen der Stücke runterschrauben, weil wir nicht alles auf einmal können. Aber das zahlt sich nach hinten raus doppelt und dreifach aus. Mein Körperklangkurs, wo es um die Faszien geht. Je mehr wir uns in uns selbst, in unserem Körper zu Hause fühlen, desto mehr sind wir mit unserem... Wie kann ich das sagen? Kontaktmodus im Nervensystem verbunden. Weil unser Körper ist das, was wir als erstes verlassen, wenn wir in Not kommen. Je besser wir gewohnt sind, uns mit unserem Körper zu verbinden, desto schneller kommen wir raus aus der Not. Entschuldigung. In meinem Gänsehautkurs, der gerade läuft, gibt es ein ganzes Kapitel über Kontakt und warum wir einen sicheren Raum brauchen. In meinen großen Kursen, Stimme ist mehr, zum Beispiel, geht es darum, wie kann ich mit mir selbst einen sicheren Raum schaffen, damit ich Lust habe, ins Ausprobieren zu kommen, damit ich Lust habe, ein Risiko einzugehen und dass ich trotzdem, ich noch so viel Vertrauen darin habe, in das, was ich tue, dass ich nicht in Not geraten muss, nur weil ich meine eingefahrenen Pfade mal verlasse. In jedem Praxiskurs, in jedem Präsenzseminar geht es darum. Meistens spreche ich es gar nicht so aus, weil es für mich viel wichtiger ist, dass die Menschen das erleben. Dass die Menschen erleben, wie man miteinander umgehen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Natural Voice Wochenende habe, ist es immer so, ich sage das ja, glaube ich, in jeder Folge, wo ich darüber spreche, dass am Ende von so einem Wochenende die Menschen wirklich connected sind, obwohl die sich vorher nicht kannten. Dass dann unglaublich dichte Verbindung unter den Menschen entsteht. Und dadurch entsteht zum Beispiel, wenn jeder dann einzeln singt, wirklich eine unfassbar wertschätzende Kommunikation, ohne dass ich das aussprechen muss. Weil Menschen wissen, sie sind in Sicherheit. Ich sage immer zu meinen Kindern, warum sind Menschen doof zueinander? Weil sie in Not sind. Deswegen sind Menschen doof zueinander. Die wenigsten Menschen sind wirklich Arschlöcher. Die Menschen sind dann in Not. Und ich sehe auch die Ensembleleiterperspektive. Ja? Wenn ich merke, ich habe da 15, was weiß ich, 5 Trompeten, 2 Klarinetten und 3 Hörner sitzen und einen Schlagzeuger, der es noch nicht so richtig kann, und ich habe in 2 Wochen ein Konzert, ja, dann bin ich als Ensembleleiter in Not. Absolut. Und dann werde ich unfreundlich und dann sehe ich die Menschen nicht mehr. Ja, aber dann ist es meine Verantwortung, für mich selbst wieder Sicherheit zu schaffen. Das Konzert abzusagen, leichtere Stücke auszuwählen oder beim nächsten Mal mir das früher zu überlegen. Ja, und es nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen, dass ich jetzt gerade Stress habe, dass die das nicht packen. Weil das führt nicht dazu, dass die das packen. Ja. In allen meinen Kursen kommt das vor. Und falls du eine gute Idee hast, wie ich das mal in einen expliziten Kurs reinbringen kann, ja, ich will keinen Kurs machen, der sich nur mit dem Nervensystem beschäftigt. Da gibt es so viel Material und so viele tolle Kurse auf dem Markt, ja, das muss ich nicht machen. Falls du eine Idee dazu hast, schreib mir gerne, wie wir das verpacken können sozusagen. Und ansonsten, wenn du das lernen willst, schreib mir eine Mail und wir gucken, was für dich der richtige Kurs ist. Weil ich glaube, je nachdem, wo jeder steht, jeder meiner Kurse macht genau das und gibt dieses Gespür dafür, worum geht's eigentlich? Und wie komme ich wirklich in Kontakt? Meine Jahresgruppe E, ja, da geht es ja ein ganzes Jahr darum, wie schaffen wir so viel Sicherheit in uns selbst, dass wir den Korken rausziehen können, damit wir wirklich rausgehen können in die Welt und wir selbst sein können. Ja, und wenn wir ein Ensemble haben von Menschen, die das können, die bereits wissen, die in sich safe sind, dann kann ich auch als Chorleiter ein bisschen fordernder sein. Aber nicht mit Kindern, schon gar nicht Pubertierenden. Die haben das nicht. Denen muss ich den Raum bieten, damit die diese Sicherheit in sich finden können. Damit die merken, wow, das Ganze trägt mich. Die Musik trägt mich. Das macht so viel Freude, ein Teil des Ganzen zu sein. Und das kann ich nur erleben, wenn ich innerlich nicht unter Druck bin. Also du spürst, wie viel Dampf dahinter ist in mir, weil mir das wirklich, wirklich so sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, du kannst dir da ganz viel mitnehmen und immer wieder auch hinterfragen. Und ich will niemanden schlecht machen oder niemanden Schuld in die Schuhe schieben. Aber ich will die Verantwortung zurückholen zu den Menschen, die es verändern können. Ja? Hol die Verantwortung zu dir zurück. Spür, scheiße, da bin ich in Not, deswegen war ich unfreundlich mit den Kindern. Deswegen habe ich was eingefordert, was die gar nicht können. Wie kann ich das verändern? Weil dass wir als Chorleiter und Chorleiterinnen immer wieder für uns sorgen, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja? Dass wir dafür sorgen, dass wir eine gute Zeit haben, damit wir den ganzen Laden tragen können. Okay, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Woche und ich hoffe, wir hören uns ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Liebe Grüße, die Anna. Wow, 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 wow. Oh,